Kern von Kulturen stehen Gedanken. Sie sind die Kristallisationskerne gesellschaftlicher Strukturen und sie kristallisieren aus den Bedingungen menschlicher Lebenswelten. Hä? Sie sagen mir, wer ich sei, wo ich stehe, wie die Welt sei und wie sie sein sollte, wovor ich mich fürchten soll und was ich ersehnen kann, was Glück ist und was Leid, was gut und schlecht und wer gut und wer schlecht und weshalb. Sie bestimmen, was ich sehe, wie ich es sehe und was ich tue. So erschaffen Gedanken die Welt. Was sagt die da? Die Eroberungsgesellschaft beruht auf dem Krieg. Ihr begehrtestes Gut ist die Macht. Ja. Die Eroberungsgesellschaft ist eine Gesellschaft im Krieg. Ihr Kerntrauma ist das Trauma von Täter und Opfer. Täter und Opfer ist ein Kernthema unserer Gesellschaft. Was sagt die da? Alle 4 Wochen dienstags von 13 bis 14 Uhr, in der Wiederholung am Donnerstag um 12 Uhr, auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream auf www.woiste-welle.de. Heute Antiismen als Handfeuerwaffen. Für die Eroberungsgesellschaft ist der Krieg der Vater aller Dinge. Oberste Priorität ist Macht und Machterhalt. Die beständige Frage ist, wer befiehlt wem? Es ist eine Gesellschaft der Sieger und der Besiegten. Der Verlierer muss sich unterwerfen. Das zentrale Mittel ist der Kampf. Kampf um, Kampf für. Der Wettbewerb, die Rivalität. The winner takes it all. Ruhm und Ehre oder Schmach und Verachtung werden wichtige Regelungen des Zusammenlebens. Die Ehre bezeichnet in dieser Gesellschaft den Rang einer Person, einer Sippe, einer spezifischen Gruppe. Sie ist die symbolische Währung der Macht oder zumindest des gesicherten Platzes innerhalb des sozialen Gefüges. Ihre Beschädigung oder gar ihr Verlust ist mehr als nur eine Kränkung. Die Schädigung des Ansehens, der Verlust der sozialen Identität kann bis zum Verlust der Existenz führen. Tritt in dieser Gesellschaft ein Problem auf, wird derjenige ausfindig gemacht, der die Verantwortung dafür übernehmen muss, der die Schmach übernimmt, der bezahlen muss oder ausgemerzt wird. Die Betrachtung der tatsächlichen Fakten ist dabei eher gefährlich. Die Ehre verbietet jegliches kritisches Reflektieren, zumindest der eigenen Handlung. Wer es trotzdem tut, ist ein Nestbeschmutzer, ein Verräter, denn er schwächt die eigene Position, er bringt die Seinen in Gefahr. Die eigene Ehre muss unbefleckt bleiben, nur dann behält man die Position, nur dann hat man das Sagen. In der Eroberungsgesellschaft ist der Übergriff selbstverständlich. Die Verletzung, die heimlich empfundene oder offen erlebte Demütigung fokussiert sich auf den Ehrlosen, den Besiegten, den Außenseiter. Sie ist die immer wieder aufgebürdete Schmach des Opfers. Das dahinterstehende Trauma ist das des Täters und des Opfers. Oder eher Opfer oder Täter, wer kein Opfer sein will? In unserer Eroberungsgesellschaft mit ihren propagierten humanitären Werten bedeutet die anerkannte Position des Opfers die des Geschädigten mit der unbefleckten Ehre. Vor einiger Zeit, die meisten mögen das inzwischen vergessen haben, sorgte ein Fußballer für einen wunderbaren Eklat. Unzählige Zeitungsberichte, Aufschreie und prächtigste Shitstorms. Zuletzt goss auch noch Tübingens Chefaufmischeröl ins Feuer. Auf sie! Der Satz des Urknalls sei, so las ich, ein faselverbockter Satz, ob der andere Fußballer da euer Quotenschwarzer sei. Ich war verblüfft. Was ist daran rassistisch? Das Wort Quotenschwarzer? Ist das nächste N-Wort? Aber dann müsste man Quotenfrau ja auch canceln. Das ist ja dann sexistisch und No-Go. Oder sind Frauen nur im nachgeordneten Opferrang und deshalb... Stopp. Was ist denn nun eigentlich Rassismus? Ich lese mal nach, vorsichtshalber. Dass Menschen aufgrund einer zugeschriebenen Rasse beurteilt werden. Aha. Hat der Lehmann das denn getan? Also eigentlich hatte den Aogo doch persönlich angegriffen. Der ist ja bloß da, weil er einen Vorteil hat, der nichts mit seinen Fähigkeiten zu tun hat. Also das, weshalb auch Politikerinnen Quoten zeitweise ablehnten, aus Angst, die eigene Qualifikation könnte angezweifelt werden, weil sie ja bloß wegen der Quote da sei. Er beurteilt ihn also gar nicht nach seiner Hautfarbe. Er wirft ihm vor, dass er wegen der einen Vorteil hat, der ihm aufgrund seiner Fähigkeiten nicht zustehe. Was ist daran rassistisch? Es ist aggressiv. Ja, also ich sehe da einen älteren Hirsch, der auf einen jüngeren losgeht. Kann man sich streiten, ob das nett ist, aber rassistisch? Großes Geschrei und noch größeres Geschrei um besagten Chefaufreger. Der hatte schon zuvor seinen Integrationsrat aufgemischt, indem er von migrantischen Jungmännertrupps mit ohne Gesichtsläppchen und Abstand und so, weil die das Alemann finden, gesprochen hat. Ganz klar, wieder so eine rassistische Haltung. Ich meine, was musste er auch seine Integrationsräte damit ärgern, die sich in dieser Situation nicht ganz zu Unrecht ans Bein gepinkelt fühlen. Aber... mich irritiert dabei etwas anderes. Im gesamten Verlauf der folgenden Diskussion hörte ich niemanden fragen, ob das denn so stimmt. Bei dem ganzen Anti-Corona-Verweigerer-Gedöns fragt man ja immer, warum und wieso und was bedeutet das und Gefahr für die Gesellschaft und wie das Problem lösen. Und dann gibt es eine Gruppe, die nicht benannt werden darf, die es nicht geben darf, wegen Ehrverletzung. Boris Palmers Vater Helmut Palmer, der als Remstal-Rebell bekannt wurde, wurde 1930 als uneheliches Kind einer christlichen Bauerntochter und eines verheirateten jüdischen Metzgermeisters geboren und wuchs im pietistisch geprägten Umfeld bei seinem Großvater auf. Er geriet mit der Bürokratie der BRD in Konflikt, nicht nur mit der Bürokratie, sondern in Folge auch mit der Justiz. Und der warf er nicht zu Unrecht vor, nationalsozialistisch durchsetzt zu sein. Inzwischen gibt man zu, wie viele braune Westen weiß gewaschen wurden, wie viele im Dritten Reich Einflussreiche auch hinterher geachtet, geehrt und wohlversorgt waren, während der Remstal-Rebell, allein für seine Renitenz ins Gefängnis gesteckt, für irre erklärt und öffentlich angegriffen wurde. Was für ein großer Schmerz angesichts der Scheinheiligkeit der ehrenwerten Gesellschaft. Oh ja, davon bin ich überzeugt und davon, dass er allen Grund dazu hatte, wütend zu sein. Und immer eine Persönlichkeit, die sich mit aller Macht auflehnte. Ich habe lange am Erbe meiner Mutter getragen. Wie groß ist wohl das Erbe des Tübinger Chefaufregers? Dieser Zorn, der sich immer wieder dagegen richtet, dass man etwas nicht anschauen, nicht benennen will, weil es nicht politisch korrekt ist. Der Zorn, der sich schon bei seinem Vater als scharfzüngige Attacke bahnbrach und »Verlogenheit! Nicht mit mir!« schreit. Ich bin zurzeit oft verwirrt. Ich kann mich schlecht konzentrieren und vergesse Dinge. Zwei der Menschen, die ich kenne, reagierten darauf mit »Oh, jetzt geht es dir wie mir!« Diese beiden Menschen haben mich oft mit ihrer Verpeiltheit genervt. Gerade bei der mir nahestehenderen Person fühlte ich mich oft nicht wahrgenommen. Dabei habe ich es ja eigentlich schon begriffen. Aber durch die Gespräche in meiner Situation wurde mir noch deutlicher, was dahinter steckt. Beide sind sehr sensible Menschen. Auf Verletzungen in ihrer Kindheit haben sie mit einem Schutzmechanismus reagiert, der bei Stress ihre Wahrnehmungen dämpft oder gar wegschaltet. Meine Reaktion auf meine Verletzungen ist dagegen die genaue und auch meinen eigenen Emotionen gegenüber möglichst neutrale Beobachtung dessen, was da ist. Zurzeit verliere ich bisweilen meinen Fokus, denn ich stecke gerade mitten in einer Chemo. Und die hatte noch weitere sehr unangenehme Auswirkungen. Einmal hatte ich eine Embolie, die nur entdeckt und behandelt wurde, weil es zuvor ein Terminchaos gab. Ein ärztlicher Rückruf, um den ich gebeten hatte, erfolgte erst nach einer Woche. Ein Termin verschwand spurlos. Ja, und dann stellte ich auch noch fest, dass ich zunehmend taube Füße und Hände bekam. Nee, die Chemo macht es nicht, die nicht, nee. Oh ja, die eine vielleicht doch. Dann bekam ich Krämpfe, stündliche Krämpfe, die von weiteren üblen Erscheinungen begleitet wurden. Und was sagt die onkologische Tagesklinik dazu? Das Mittel macht das nicht. Raschel, raschel. Die junge Assistenzärztin blättert wohl gerade in ihren Unterlagen. Das muss ein Infekt sein. Das war der Beginn eines Verlaufs, in dem ich mich zunehmend wie ein Ping-Pong-Ball fühlte. Hin und her und abgeschmettert. Ich hatte heftige Schmerzen, Ängste, fühlte mich hilflos und machtlos. Warum? Meine Hausarztpraxis erreichte ich kaum mehr. Dann wurde ich fehlinformiert und anschließend dafür angeschrien. Das geschah nochmal. Ein vereinbarter Impftermin verschwand spurlos. Ich fragte etwas, man starrte durch mich hindurch. Blutbilder waren nicht da. Wenn ich etwas brauchte, was leider öfters der Fall ist, musste ich im engen Treppenhaus anstehen. Die Onkologie verwies mich an diesen und jenen Arzt. Schließlich, so sagte man, wenn man ein Brot brauche, ginge man ja auch zum Bäcker und bei Darmproblemen sind zum Beispiel Gastroenterologen zuständig. Eigentlich hätte ich daraufhin sagen sollen, und wenn ich nach der Chemo plötzlich allerlei Probleme kriege, frage ich meinen Onkologen, der dann dafür nicht zuständig ist. Habe ich aber leider nicht. Der Befund der Stuhlproben war im Übrigen negativ, sprich, es konnte kein Infekt festgestellt werden. Als ich zuletzt völlig verstört war, bezeichnete man mich als assig. Da müsse ich mich nicht wundern. Vor der nächsten Chemo wurde dann irgendwas in meiner Vagina festgestellt. Was habe ich nicht ganz verstanden. Man drückte mir einen Zettel in die Hand, auf dem stand MRT, sowie ein Datum und eine Uhrzeit und da müsse ich hin. Beim Termin des MRTs war dann der Satz des Tages, wie man ihnen bei der Anmeldung gesagt hat. Und wieder werde ich angemotzt wegen etwas, das die Gegenseite verbockt hat. Hier werden sie abgehakt. Aus meiner Verzweiflung wurde Wut. »Ich weiß nicht, was Sie für ein Problem haben«, sagte die Pflegerin. »Ja, genau das ist das Problem. Du willst es auch nicht wissen und schon gar nicht Abhilfe schaffen, obwohl deinesgleichen dafür die Verantwortung hat.« Zuletzt blaffte ich sogar die mutmaßlich polnische Hilfskraft an, mutmaßlich nur eingestellt, sie durfte nämlich die Zuträgerarbeiten machen und sprach stockend Deutsch. Mutmaßlich zu Hause eine Ausbildung und hier im Einlernestadium. Und normalerweise bemühe ich mich, es solchen Neuankömmlingen bei der Orientierung nicht zu schwer zu machen. Und jetzt das. Der junge Assistenzarzt bemühte sich, mir alles zu erklären. Der andere reagiert darauf, wie ich ihn sehe. Stimmt das? Aber ich hatte doch einfach in einer beängstigenden Situation nach Hilfe gesucht. Ich war ein verzweifeltes, wimmerndes, jammerndes, wütendes Bündel. Ich nehme das zu persönlich, sagte mir jemand. Zu persönlich? Ich fand die Aussage voll daneben. Aber in diesem Moment schaute ich auf meinen Zustand und ich begriff, ich steckte in meiner Opferwahrnehmung fest. Ich empfand mich als hilfloses, geschasstes Opfer. Was benötigte ich? Meine Souveränität. Schritt für Schritt gelang es mir, meine Wünsche präziser und ruhiger vorzutragen. Zuletzt saß ich vor dem Oberarzt, der meine Chemo konzipiert hatte, und besprach mich mit ihm. Ich fühlte mich wahrgenommen, ernst genommen, war aber auch selbst in der Lage, souverän zu handeln. Die anderen wurden wieder zu Mitmenschen mit guten und schwierigen Eigenschaften in guten und schwierigen Momenten. Ich fühlte mich wieder freundlich, zugewandt und verbunden. Was war geschehen? Ich war zur Bedrohung geworden. Ich hatte die Abwehrmechanismen meiner Kontrahenten in Gang gesetzt. Die Grundlage der Kriegssituation ist nicht nur die kulturelle Setzung, es ist die Reaktion auf eine gefühlte Bedrohung, die Teil unserer biologischen Verhaltensausstattung ist. Die Spontanreaktion ist die Abwehr. Ausgeformt und ausgeführt wird sie dann natürlich nach individueller Veranlagung, Erfahrung und kultureller Prägung. Nach der letzten Stunde zum Thema Rassismus bekam ich einen begeisterten Anruf. Die Anruferin befand, dass wir uns tatsächlich in einer Welt des Kriegszustandes befinden. Sie schilderte mir, was sie um sich herum wahrnimmt. Rücksichtslosigkeit, Borniertheit, Bedrohung. Aber ich wollte doch mit meiner Stunde aus dem Kriegszustand herausführen. Meine Anruferin sah sich davon vollkommen umzingelt. Ich spürte darin einen großen Schmerz. Einen Schmerz, der sich auch in der Wahrnehmung all dieser Missstände ausdrückt und dadurch weiter gesteigert wird. Ein Schmerz, der verzweifelt Gehör finden will, eine Suche nach einem Ausweg aus der Situation des Ausgegrenztseins, des Ausgeliefertseins. Wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich fühlte mich überfordert. Du Liebe, die du bist, die du mich angerufen hast. Ich grüble seither, was ich dir hätte sagen können. Aber ich war von deiner Situation des Schmerzes überfordert. Ich weiß ganz genau, Schmerz will gehört werden. Er will erlöst werden. Ich selbst habe dazu lange gebraucht. Was hätte ich sagen können? Es ist nicht falsch, was du siehst. Du bist nicht verrückt. Aber ich höre oft Menschen sagen, man macht, oder was die da mit uns machen. Das schafft allerdings einen menschenförmigen Umriss, Gestalten, die uns umzingeln und sich jederzeit als erkennbare Feinde manifestieren können. Da, der da, da, die da. Diese Umzingelung kann einen einschließen. Ich war in meinem Leben immer mal wieder eingeschlossen in Schmerz und Angst. Und meinen Schmerz haben andere als Bedrohung wahrgenommen. Schmerz kann einen auffressen. Ich kenne das nur zu gut. Aber ich brauche so viel Kraft, um die eigene Situation zu meistern. Wie vielen anderen geht es ebenso. Die Pflegerinnen, die Arzthelferinnen, die Ärzte, von denen ich mich abgewehrt, abgehakt und einsortiert gefühlt habe oder eben auch einsortiert wurde. Sie alle sind Menschen mit Grenzen, an die sie auch kommen können, mit der Bewältigung ihres Lebens betraut und mit Strategien versehen, die hilfreich oder hinderlich oder kontraproduktiv sein können. Vor kurzem kam ich zu meinem Freund. Es war Abend. Ich war erschöpft. So viel hatte ich machen wollen, viel zu wenig hatte ich geschafft und viel zu schnell war ich ausgelaugt. Und dann hatte ich auch noch etwas vergessen, von dem ich angenommen hatte, dass ich es bestimmt nicht vergessen würde. Mein Freund grinste, das war sonst sein Part. Und ich schrie ihn an. Meine Wut war mein Antidot, mein Gegengift gegen meine Hilflosigkeit. Und er hat mich in den Arm genommen. Es war irgendwann im ersten Halbjahr der Pandemie. Ich war von früh morgens an unterwegs gewesen, hatte zu wenig gegessen und getrunken, hatte Termine gehabt. Irgendetwas stimmte nicht. Kam der Krebs zurück? Und dann auch noch Corona, diese Angst vor Ansteckung, noch schlimmer als während der Chemo. Und jetzt noch einkaufen. Endlich war ich dem Trubel im Supermarkt entronnen, packte meine Einkäufe ins Auto. Oh nein! Ich hatte die dringend benötigte Aufladung für mein Handy vergessen. Nochmal da rein. Nein, dachte ich, ich bin jetzt nicht so unsozial, mich an all den genervten Menschen vorbeizudrücken oder gar durch den Ausgang rein, um die gestresste Kassiererin in ihrem Corona-Plastikkäfig von hinten anzufallen. Also wieder Schlange. Der alte Knabe hinter mir ließ nicht nur seine kostbare Nase aus dem Gesichtsläppchen hängen, Abstand halten galt für ihn natürlich auch nicht. Ich hatte keine Artikel, ich brauchte nur noch die Aufladung, also legte ich vorsichtshalber zwei Stopper in gewissem Abstand auf das Band. Endlich.
Die Frau am anderen Ende des Bandes packte ihre Einkäufe ein und wechselte noch ein paar freundliche Worte mit der Kassiererin, wie ich es normalerweise auch gerne tat, gerade in diesen Zeiten. Das noch junge Mädchen wandte sich meinem Stopper zu und bevor ich etwas sagen konnte, entfernte sie auch den zweiten. »Halt!« sagte ich durch Maske und Plastikwand. Sie begann die Waren des Mannes hinter mir über den Scanner zu ziehen. »Halt!« Sie machte munter weiter. »Halt!« Endlich schaute sie auf. »Warum sind Sie so unfreundlich zu mir?« Mir fehlten die Worte, anderen nicht.
»Sie!«
schrie es vom anderen Ende des Bandes, wo die Frau gerade ihre Einkäufe verstaut hatte.
»So benimmt man sich nicht! Das da ist auch ein Mensch da hinter der Kasse!«
Irgendetwas in mir kippte. Ich rannte aus dem Laden, stieß einige hilflose Worte gegen die Frau aus, die mich angeschrien hatte.
»Na, da haben Sie ja jetzt hoffentlich etwas gelernt«,
sprach sie erhobenen Hauptes und schritt stolz geschwellt von dannen. Ja, jetzt habe ich Gutmenschentum wie deines am eigenen Leib erfahren, Karen. Meine Nachbarin fand mich im Flur, wo ich weinend zwischen meinen schweren Einkaufstaschen kauerte. Wie überaus erleichternd, dass es überall diese Bösen gibt, die man in moralischer Überlegenheit zumindest schon mal mit Worten vernichten kann. Das Böse muss schließlich bekämpft werden.
»Das Wort Neger ist doch keine Diskriminierung. Es bedeutet doch einfach nur Schwarzer«, erklärte eine Freundin am Telefon. Sie selbst wurde oft gefragt, wo sie herkäme. Sie hatte damit nie ein Problem, sagt sie. Anscheinend habe sie etwas an sich, das manche Menschen vermuten ließ, dass sie keine Deutsche sei.
Das hatte auch ich schon von ihr gedacht, als ich sie noch nicht kannte. Keine Deutsche, was das war? Ja, so ein gewisser Charme, so eine gewisse Eleganz, einen Stil, eine Weltgewandtheit. Etwas, das eben nicht meinen Pauschalisierungen des Deutschseins entsprach. Bodenständig, glotzig, uninteressant.
Sie ist die Tochter einer deutschstämmigen Schauspielerin und eines ungarischen Musikers. Nicht irgendeines Musikers, nein, eines Konzertmeisters. Sie selbst war Solistin in großen Symphonieorchestern und die sind im Allgemeinen international besetzt. Das N-Wort keine Diskriminierung? Nach heutiger Lesart ist sie damit ganz eindeutig eine typische weiße Rassistin. Sie leugnet den Rassismus. Ganz klar.
Shitstorm!
Ich habe ihr den Text meiner letzten Stunde zum Thema Rassismus geschickt. Sie rief mich an. Wie vielschichtig doch allein die Frage, wo kommst du her, sein kann, von wie vielen Seiten zu betrachten und mit wie vielen Bedeutungen unterlegt, wie unterschiedlich gemeint und aufgefasst. In der Stadt, in der sie geboren wurde, bezeichnete die Frage nach der Herkunft aus welchem Stadtteil die soziale Stellung der Betreffenden. Sie selbst war voll des Bedauerns ob ihrer eigenen Pauschalisierungen. Sie schämte sich. »Ich bekomme einfach diese Pauschalisierungen nicht aus meinem Kopf. Nein, nicht schwarzen Menschen gegenüber. Da wisse sie nichts, um sie vorab einzuordnen. Aber anderen Menschen gegenüber. Schwaben zum Beispiel. Dabei sei sie immer wieder überrascht von den ungeahnten Tiefen,
Im Wesen der als verschlossen und brutlich geltenden Schwaben, von der Weltoffenheit der jungen Frau, die Radreisen unternimmt, vom profunden Wissen einer scheinbar einfachen Bäuerin, um nur einige Beispiele zu nennen. Meine Liebe, ich habe es schon versucht, dir zu sagen, aber du warst so schuldbewusst, ob deiner Pauschalisierungen, dass meine Versicherung, dass das gar nicht böse ist, dir nicht glaubhaft erschienen. Noch einmal. Es ist Teil unserer biologischen Ausstattung, alles, was uns begegnet, einzuschätzen. Das ist biologisch, denn schließlich muss jedes Tierlein wissen, ob dieses andere da gefährlich, neutral oder in irgendeiner Weise angenehm ist. Das Unbekannte, Fremde, der Fremde, die Fremde, irritiert auf die eine oder andere Art und wir wollen die Irritation beenden. Wir sind neugierig. Um das andere einordnen zu können, brauchen wir aber Einordnungskriterien. Und die stellen uns unsere Erfahrungen und unsere kulturellen Zuordnungen zur Verfügung. Wir können gar nicht anders. Das ist soweit weder verwerflich noch kontrakommunikativ, denn worauf es ankommt, ist unsere Haltung, mit der wir diesem anderen gegenübertreten. Bestehen wir auf unseren Voreinordnungen oder? Und das, meine Liebe, diese Offenheit, die dich immer wieder den anderen Menschen wertschätzen und entdecken lässt, deine Art zuzuhören, der Respekt, mit dem du anderen Menschen gegenübertrittst, die lässt die angelegten Pauschalisierungen für dich zur Folie der Überraschung werden. Da ist ja noch viel mehr an diesem Menschen. Das trifft so ja gar nicht zu. Merkst du es denn nicht, wie deine Offenheit bereits jetzt schon deine Pauschalisierungen, wie du sie nennst, durchlöchert hat? Und durch die Löcher leuchtet deine Wahrnehmung anderer Menschen, deine Fähigkeit, das Besondere in ihnen zu erkennen. Pauschalisierungen sind Thesen, die verifiziert oder falsifiziert oder diversifiziert werden, wenn man sie nach hinten stellt und sich auf das, was da ist, einlässt. Und du tust das mit Liebe, Respekt und Einfühlsamkeit. Das ist gelebte Mitmenschlichkeit, manifester Antiismus. Ich danke dir sehr dafür. Die Ismen bzw. der Vorwurf eines Ismus ist inzwischen zur Handfeuerwaffe geworden. Aber es ist kein Ismus, eine Person, eine Personengruppe oder eine Regierung wegen ihres Verhaltens zu kritisieren. Wenn ich beispielsweise die Politik der israelischen Regierung gegenüber der palästinensischen Bevölkerung als Menschenrechtsverletzung bezeichne, dann ist das kein Antisemitismus. Antisemitisch wird der Vorwurf, wenn ich ihn als Spezifikum eines angeblichen jüdischen Charakters ausmachen würde. Israel ist nicht das Judentum und Menschen, die sich zu einer jüdischen Identität bekennen, sind genauso divers wie die Allgemeinheit des großen Bund-Af genannt Mensch. Worte, Sätze mit roten Etiketten als Zielscheibe für den nächsten Shitstorm zu versehen, befeuert einen Kriegszustand.
Äußerungen aus dem Zusammenhang gerissen und ohne Frage nach ihrem Hintergrund, nach den tatsächlichen Fakten zu bewerten und zum Abschuss freizugeben, verhindert das Auffinden einer Lösung. Es sei denn, man betrachtet Gewalt, Krieg und Zerstörung als Lösung. Nichtsdestotrotz brauchen wir Provokateure. Wir brauchen die Palmers, wir brauchen die Antirassisten und vielleicht sogar die AfD. Die Konfrontation zeigt uns bestehende Probleme auf. Aber sie löst sie nicht. Das kann nur die Kooperation. Das Böse ist nicht der Deutsche, der Araber, der Israeli. Das Böse ist nicht der Moslem, der Jude, der Christ, der Atheist. Es ist auch nicht der Kapitalist, der Kommunist, der Rechte, der Linke und wer auch immer und was auch immer, nicht Palmer, der Boris und nicht einmal die AfD. Das Böse ist in unserer menschlichen Natur und die ist auch nicht böse. Sie ist ein Ergebnis des Überlebens im Laufe der Evolution und sie reagiert auf die bestehenden Bedingungen. Das Mittel der Gewalt, die Reaktion, was mich angreift, ist böse, es muss abgewehrt und in letzter Konsequenz vernichtet werden, hat unser Überleben gesichert. Bis heute. Heute allerdings ist dies die einfache Antwort, die uns zerstören wird, wenn wir keine Alternativen finden. Und auch die sind angelegt in unserer menschlichen Natur. Aber ist es nicht die wirtschaftliche, die gesellschaftliche Lage, die uns beherrscht? Die uns beherrscht? Was ist es, was da so schreit? All die vielen Opfer, all das Getöse, die Shitstorms. Was schreit da um Gehör?